Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es ist März und endlich können wir das Fernsehkrimi-Festival wieder zur gewohnten Zeit im März erleben, wie immer im Caligari. Eine gefühlte Ewigkeit war das nicht der Fall. 2 Jahre war das Festival aus Pandemiegründen in den Frühsommer verschoben worden. Jetzt also alles wieder beim Alten. Im Kriminalroman werden, wie wir wissen, Gesellschaftsthemen verhandelt und das gilt auch für die guten Filme, wie wir sie glücklicherweise während des Festivals in unserem Lieblingskino sehen können. Auffällig in dieser Saison, von 10 Wettbewerbsbeiträgen befassen sich 6, also mehr als die Hälfte, mit Kindern und Jugendlichen. Gab es tatsächlich eine solche Häufung bei den eingereichten Filmen oder handelt es sich um eine Programmauswahl der Jury? Dazu die Leiterin des Festivals, Katrin Ehrlich.
Es war tatsächlich ein Thema, was häufig vorkam in den Filmen. Und wir haben aber natürlich auch 6 Filme ausgewählt, weil die Filme selber auch gut waren und weil uns das Thema doch auch sehr am Herzen liegt. Denn wir in dieser Vorjury hatten wir schon den Eindruck, diese ganze Corona-Zeit, dass die Leidtragenden schon die Kinder und Jugendlichen sind und waren. Und das wird zum Teil, natürlich auch ohne Corona, wird aber sehr gut thematisiert in den Krimis.
Corona, nein, die Situation
nach Corona, während Corona, diese Vereinsamung, dieses auf sich gestellt sein, auch dass die Eltern zum Teil ja den Kontakt auch zu ihren Kindern verlieren, weil sie einfach so in ihre eigenen Welten eintauchen. Und das sind so die Themen, die dann aber natürlich auch zusätzlich zu den Kriminalhandlungen dann in den Filmen vorkommen.
Also die Corona-Zeit spielt explizit eine Rolle?
Nicht 1:1. Es wird also kaum, glücklicherweise, ist es ja auch sehr leid, dieses Thema. Es wird jetzt nicht thematisiert oder es gibt auch keine Masken mehr in den Filmen. Aber man merkt einfach, die Kinder und Jugendlichen haben gelitten und sind einfach zum Teil wirklich verloren in unserer Gesellschaft.
In den Filmen geht es um verschwundene Kinder, um die Suche nach einem zwangsadoptierten Kind in der früheren DDR, um Missbrauch, um Abrutschen ins Drogenmilieu oder um politische Aktivisten. Kannst du noch mal etwas genauer sagen, welches Bild der Jugend zeigt uns das 19. Fernsehkrimi-Festival?
Also das ist, wie du es gerade schon beschrieben hast, natürlich sind es sehr unterschiedliche Geschichten. Da ist natürlich einmal die DDR-Geschichte, die hat natürlich mit Corona gar nichts zu tun, sondern das ist einfach ein Stück DDR-Geschichte erzählt anhand einer Zwangsadoption. Dann gibt es Darstellung von Kindern, die eben ins Drogenmilieu abrutschen oder einfach verloren in der Gesellschaft sind, die raus wollen, die daran denken, auszuwandern. Also schon auch sehr traurig, was so in unserer Gesellschaft mit den Jugendlichen passiert. Und auch, dass wir so den Kontakt oder auch gerade die Erziehungsberechtigten oft den Kontakt zu ihren Kindern verlieren.
2 Filme werden am Vormittag als Schulvorstellungen gezeigt. Welche sind das und warum sind gerade diese ausgewählt worden?
Also zum einen ist es eine Premiere, es ist ein Tatort aus Freiburg. Da wird eben genau das erzählt, was ich gerade geschildert habe. Da sind 2 Kinder aus einer Patchwork-Familie, die vordergründig eigentlich intakt scheint, die aber eben eigentlich todunglücklich sind und entgegen ihrer Eltern, obwohl die Eltern das nicht wissen, geplant haben, auszuwandern. Und die zweite Geschichte ist ganz anders gelagert. Es geht um einen Austauschschüler in Griechenland, der einfach verschwunden ist. Und es stellt sich dann heraus, dass er politisch aktiv ist und war und verfolgt wird. Und seine Mutter versucht ihn halt zu finden, also der Spur in Athen zu folgen. 2 sehr unterschiedliche Filme, aber es geht in beiden Filmen um Jugendliche.
Und warum habt ihr gerade diese Filme ausgewählt für die Schulvorstellungen?
Da achten wir wirklich immer drauf, dass also wir versuchen natürlich, der Zielgruppe entgegenzukommen. Und die Zielgruppe sind 10. bis 13. Klasse in der Regel. Und da werden natürlich Jugendliche und auch Kinder mehr angesprochen, wenn es Protagonistinnen gibt, die eben in ihrem Alter sind. Und deswegen haben wir die ausgesucht.
Welche Erfahrungen habt ihr denn grundsätzlich gemacht mit diesen Schulvorstellungen? Also es sind ja auch immer dann Regisseure oder Produzenten anwesend gewesen. Wie lief das denn?
Also wir haben immer zwei Schulvorstellungen während des Festivals und wir machen die immer ganz besonders viel Spaß. Und ich merke, dass viele Jugendliche einfach gar nicht wissen, wie man einen Film macht. Sie wissen oft nicht, dass es ein Drehbuch gibt und sie wissen nicht, wie dann diese Entstehungsprozesse sind. Und ich habe das Gefühl, nach so einer Vorstellung und auch nach dem Filmgespräch mit den MacherInnen oder auch SchauspielerInnen, wissen sie mehr. Und vielleicht gelingt es uns ja auch, den einen oder anderen dazu zu bewegen, dass er vielleicht auch überlegt, vielleicht selbst mal einen Film zu machen. Oder einfach vielleicht auch noch mal mehr weiß, wie Film funktioniert. Und was uns auch immer noch ein Anliegen ist, zu vermitteln, es gibt im deutschen Fernsehen auch gute Filme. Denn es gibt ja auch leider sehr viel schlechtes Programm im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Viele wissen ja überhaupt nicht, dass es einen Fernseher gibt. Und auch das hoffe ich, dass wir denen das ein wenig vermitteln können, dass es tatsächlich auch gute Filme im Fernsehen gibt.
Ja, man soll das nicht glauben.
Nein, genau.
Gerade heutzutage.
Genau.
Interessieren sich die Jugendlichen dann, weil du sagst, ist die Machart also für die Technik oder geht es auch um Inhalte?
Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, aus welchen Schulen die Kinder und Jugendlichen sind. Es kommt darauf an, wie sie vorher vorbereitet wurden von den Lehrerinnen. Aber man merkt im Kino, dass auf einmal so eine Stille einkehrt und dass sie dann wirklich in den Bann gezogen werden und in die Geschichte eintauchen, denke ich mal. Ich glaube, die Technik, ich würde mal behaupten, das ist ihnen gar nicht so bewusst, wie ein Film gedreht wird. Aber danach, eben in dem Gespräch, erfahren sie ja viel darüber.
Ich habe in der Blauen Stunde schon, ich erinnere mich an zwei Gespräche, mit Roger Willemsen und mit Lars Becker, mhm. Regisseur, der auch schon im Fernseh-Krimi-Festival war und die Erfahrungen gemacht haben mit Schulklassen, die davon sehr begeistert waren und erstaunt, was von den Jugendlichen kommt. Also kritisch, klug, unverstellt. Also es wurde in den höchsten Tönen gelobt. Und das sagten sie auch, die Stille beim Ansehen oder beim Hören.
Ja, und man merkt natürlich, dass viele Jugendliche diese 90 Minuten nicht unbedingt mehr gewöhnt sind. Denn es wird ja doch viel, es werden kleine YouTube-Videos oft geguckt und die Taktung der Reize ist oft sehr viel kürzer und schneller. Und diese Konzentration, 90 Minuten ein Film, das ist für viele ungewohnt. Das haben sie mir auch schon öfter erzählt. Trotzdem gelingt es meistens.
Und wie wird das denn bei den Schülern gehandelt? Ist das jetzt ein besonderes Event? Also mal was ganz Besonderes, was man sonst nicht hat?
Auf jeden Fall. Also natürlich ist alles schöner als Schule.
Sowieso.
Und es ist dann ein Ausflug und man geht ins Kino. Da ist immer so eine Spannung auch da. Aber ich glaube, sie genießen einfach auch mal einen Film zu gucken.
Muss man auch darauf achten, dass der pädagogisch wertvoll ist?
Von mir aus nicht unbedingt. Ich finde, da kann man Kinder und Jugendliche ruhig herausfordern.
Erzähl uns doch bitte etwas über die Tendenzen in dieser Saison. Worauf liegt der Fokus?
Also wie gesagt, Kinder und Jugendliche sind ein Thema in den verschiedensten Lebenssituationen. Man merkt, dass langsam tatsächlich, was mich sehr freut, mehr Frauen Regie führen. Es war ja lange Zeit irgendwie so diese Meinung, dass Frauen keine Krimis machen können, wo ich so denke, warum eigentlich nicht? Also das hat sich jetzt glücklicherweise gewandelt. Und auch die Frauenbilder sind endlich so, dass es starke Frauen gibt, dass die keine Opfer sind, dass die wunderbar alleine zurechtkommen. Also das Frauenbild hat sich glücklicherweise auch endlich gewandelt. Und so Klischees wie dass Ausländer immer die Bösen sind oder wie gesagt, Frauen immer Opfer, passiert eine ganze Menge und da bin ich sehr froh drüber, weil das ist immer ein Thema, was mich sehr interessiert hat.
Wie viele Filme sind insgesamt eingereicht worden?
58.
Und wie beurteilst du das Niveau? Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, also vor 2 Jahren, glaube ich, warst du nicht begeistert?
Letztes Jahr war ich dafür begeistert. Letztes Jahr hatten wir einen sehr, sehr starken Jahrgang. Aber auch in diesem Jahr, finde ich, sind ganz, ganz, ganz tolle Einzelstücke und auch Reihen dabei, worauf man wirklich, also wo man wirklich sagen kann, es ist ein hohes Niveau und auch es wird mal was gewagt und auch mal, man ist auch mal wieder überrascht. Und was ich wirklich hervorragend finde, sind die Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir einfach in diesen Filmen präsentieren können. Und was ganz schön ist, es kommen ja auch ganz viele Gäste zu uns zum Festival. Das ist Sebastian Koch, Natalia Wörner, Wotan Wilke-Möhring. Also das sind Namen, wo wir auch so ein bisschen stolz sind, dass unser Festival jetzt einfach so sich so etabliert hat, dass die Filmgäste auch gerne kommen.
Es ist das 19. Ich habe das schon erwähnt. Und dein 10.
Genau.
Und wenn du dich an die Anfänge erinnerst, war das alles noch nicht so dolle. Es war so ein bisschen, naja, Wiesbaden.
Es war immer ein schönes Festival und ich habe ja sehr viel schöne Ideen übernehmen können. Zum Beispiel diese Kultnacht, die lange Kriminacht, das war ja nicht meine Idee und die fand ich aber grandios. Oder dass der Hauptpreis 1000 Liter Wein aus Wiesbaden ist. Das sind so wirklich originelle Ideen. Da musste ich mir nichts mehr ausdenken. Was mir wichtig war, dass wir wirklich noch mehr die Branche und die FilmemacherInnen nach Wiesbaden locken. Und das ist uns tatsächlich gelungen.
Und inzwischen hat Wiesbaden auch einen Namen. Das Fernsehkrimi-Festival hat einen Namen. Also man findet es auch nicht falsch, hier zu sein.
Absolut nicht. Und ich fühle mich hier mit meinem Team wahnsinnig wohl in Wiesbaden. Ich werde auch wirklich toll unterstützt. Und ich merke, ich bin oft in Berlin bei der Berlinale oder beim Münchner Filmfest. Unser Festival hat inzwischen auch einen wirklich guten Namen in der Festivalbranche. Und das war auch mit mir immer ein wichtiges Anliegen.
Kommen wir nochmal zu den Tendenzen. Meine Standardfrage ist, wenn wir uns treffen, frage ich dich immer nach der Darstellung von Gewalt in den Krimis. Ist das endlich mal weniger geworden?
Es ist weniger, deutlich weniger.
Das müssen wir uns merken.
Genau, und das ist auch was mir auch ein wichtiges Thema ist. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon öfter in Gesprächen mit dir gesagt, ich brauche diese Gewaltdarstellung nicht. Das reicht für mich, wenn es in meiner Fantasie passiert, was ja schon schlimm genug ist. Und wir haben dies ja viele Filme, wo eher so, ich sage jetzt mal, keine körperliche Gewalt passiert, sondern eher Dramen wie eben Kindesentführung oder was ja auch brutal genug ist, aber wo es eben einfach nicht um brutale Gewalt und es spritzt kein Blut und es krachen keine Knochen und so.
Ja, das ist ja der Punkt. Also strukturelle Gewalt gibt es immer. Gerade in einem Fernsehkrimi-Festival muss es das ja geben, ist ja klar.
Ja.
Aber es geht um diese Phänomene, die du gerade beschrieben hast und dieses Draufhauen und dieses immer mehr.
Genau.
Das gesamte Programm kann man auf der Internetseite des Festivals nachlesen und sich das Programmheft im Caligari mitnehmen. Auf ein Ereignis wollen wir aber hier noch hinweisen. Im Rahmenprogramm ist die Ausstellung von Werken des angesagten Künstlers Marc Jung zu Hause in Erfurt zu sehen, und zwar in der Atriumgalerie der Sparkassenversicherung am Bahnhof. Nach Marc Jung handelt es sich bei seinen Werken um Erforschungsfeldzüge durch das Chaos des menschlichen Miteinanders. Katrin, wie kam es zu dieser Auswahl? Was hat Marc Jung mit dem Fernsehkrimi-Festival zu tun?
Also viel mehr, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Mir lag es immer schon am Herzen, dass die verschiedenen Künste, wie darstellende Künste, bildende Künste, Literatur, sich irgendwie zusammen oder vereinen bei diesem Krimi-Festival. Weil für mich gehört eben alles, alle Künste gehören dazu. Und die Bilder von Marc Jung sind so filmisch und so kraftvoll, dass sie für mich und thematisch so nah an dieser ja doch auch Krimi und Krimi-Welt oder auch an diesem schlechten, was und das Böse wird dargestellt. Und ich finde, die Verbindung ist in diesem Jahr ganz besonders gelungen.
Am Dienstag, den 14. März, beginnt der Wettbewerb, also nichts wie hin. Viel Erfolg für das Festival Nummer 19. Katrin Ehrlich, vielen Dank.
Vielen Dank.
Diese Verbindung von Mark Jungs Bildern und dem Krimi-Festival werden wir gleich in Augenschein nehmen. Zuvor aber Musik, und zwar von dem großen Meister der Filmmusik Ennio Morricone. Cinema Paradiso, gespielt von Daniel Hope. Von Cinema Paradiso zu Made in Heaven, so heißt die Ausstellung von Werken des Künstlers Mark Jung. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir haben Mark Jung in der Atrium-Galerie in der Sparkassenversicherung getroffen, wo seine Bilder bis zum 13. April zu sehen sind. Mark Jung, als Sie die Einladung zu einer Ausstellung im Rahmen des Fernsehkrimi-Festivals bekommen haben, was haben Sie da gedacht? Das passt?
Ich habe gedacht, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja gleich zugesagt, auf jeden Fall. Ich finde es auch passend.
Sind Sie Fernsehkrimi-Gucker?
Ich gucke nicht ganz so viel. Ab und zu Tatort gucke ich schon mal gerne und so weiter. Aber ansonsten jetzt gar nicht so weiter extrem. Ne.
Ihnen langt die Gewalt, die Sie im täglichen Leben sehen.
Das stimmt, ja.
Ihre Bilder werden als wild und skurril, wuchtig und bizarr beschrieben. Fühlen Sie sich da verstanden?
Absolut, ja. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, gerne. Nehme ich so, ja.
Ein Zitat von Ihnen. Kunst ist für mich wie der Trichter eines überdimensionalen Fleischwolfs, der den täglichen Wahnsinn aufsaugt und ihn verwurstet. Können Sie uns das mal erklären, wie Sie das meinen?
Dass ich praktisch ja schon eher mich so als Beobachter sehe des Alltags und dann solche alltäglichen Sachen, die mir dann einfach auffallen, wo man denkt, das kann ja nicht wahr sein, irgendwelche verrückten Geschichten, die einem selber passieren oder die man halt irgendwie über die Medien mitbekommt, dazu dann sagt, okay, das treibt mich so um, dazu muss ich jetzt mal ein Statement machen und das mache ich dann halt in Form von einem Bild oder einer Arbeit, wie auch immer. Ja.
Können Sie das uns erklären, was Sie umtreibt? Also was ist das, was Sie aufregt?
Also es können von banalen Sachen sein, die vielleicht auch nur mich interessieren, aber bis zu, sage ich mal, großen Sachen, gerade auch vielleicht politischen Sachen, wo ich sage, okay, zu irgendwelchen Sachen, die ich dann ungerecht finde, ich bin, glaube ich, auch so ein großer Gerechtigkeitsfanatiker. Und wenn ich halt für irgendwas eine Ungerechtigkeit sehe, sei es politisch oder in meinem Umfeld, dann mache ich da gerne auch irgendwie ein Statement in künstlerischer Art und Weise, sondern das ist, glaube ich, so was mich dann auch antreibt. Ja.
Und konkret, was hat Sie in der letzten Zeit besonders aufgeregt?
Ich habe ja zum Beispiel unten das Street Fighter-Bild gemalt, was ich letztes Jahr gemalt hatte, anlässlich des Ausbruchs, also richtigen Ausbruchs des Kriegs zwischen Ukraine und Russland. Die Skizze hatte ich schon vor 2 Jahren witzigerweise angefertigt und habe dann aber jetzt gedacht, letztes Jahr, wo dieser Krieg dann letztendlich komplett ausgebrochen ist, jetzt ist sozusagen ein Statement dafür nötig. Und dann habe ich dieses Street Fighter-Bild gemalt, 2x3 Meter, was das sozusagen Titelbild auch war von meiner Museumsausstellung letztes Jahr in Potsdam. Und dann war das praktisch so das Flaggschiff für die ganze Ausstellung, so thematisch, so die Grundlage. Genau. Und das mache ich halt immer mal wieder gern. Jetzt nicht in jedem Bild, aber halt, wenn mich das halt, wie gesagt, umtreibt, dann wird das dann wieder so ein Bild mit so einem Thema werden.
Ihre Bilder sind auf jeden Fall unverwechselbar. Würde man sofort jetzt, wenn man es einmal gesehen hat, würde man sofort wiedererkennen. Sie haben ja eine ganz bestimmte Bildsprache und bestimmte Materialien, die Sie verwenden. Ich könnte nicht sagen, was das alles ist, aber ich denke, man erkennt das wieder.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich auch lange dran gearbeitet. Das war ja für mich auch so ein Problem am Anfang sozusagen vom Studium auch in Weimar im Bauhaus, dass ich da eben meinen Weg gesucht habe. Ich wusste, ich kann jetzt nicht nur Ölmalerei machen, ich kann nicht irgendwie drei Wochen an einem Ölbild für mich malen, weil ich eben, wie gesagt, so aktiv bin und das eigentlich gerne so in einem Rutsch gerne durchmalen würde, wenn es geht. Ich kam ja sozusagen auch aus dem Graffiti und habe dann aber lange halt so überlegt, okay, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Graffiti und dann Kunst? Das war so ein bisschen, wo kann man da den Fuß reinbekommen? Habe dann zwischendurch auch, habe ja lange dann mit Dosen auch gearbeitet. Teilweise habe ich dann das dann auch weggelassen und jetzt arbeite ich aber wieder mit Dose, weil es ja praktisch so meine, damit bin ich halt aufgewachsen, das kann ich halt wie, keine Ahnung, Bleistift oder so, andere oder so. Und das ist ja praktisch jetzt fast alles, also ich male jetzt mit Kohle vor, dann wird alles eigentlich mit Sprühdose sozusagen ausgefüllt, auch die Figuren und so. Teilweise erkennst du die Leute ja gar nicht, sagen, ach, ich dachte, das ist mit Pinsel. Ich so, nee, das ist alles mit Sprühdose. Deswegen habe ich halt auch relativ die Option, das relativ in einem Rutsch, theoretisch, wenn ich will, durchzuarbeiten. Am Ende fange ich dann nur an, noch mal ein bisschen mit Öl reinzugehen, aber eher so als mit einem Spachtel so obendrauf. Und am Ende kommt noch mal so eine Schicht von Drippings, sage ich, aus der Dose, wie man auch das Action, das wäre also so Richtung Action Painting, was aber eher so der letzte sozusagen Schritt nur ist dann in meinem Arbeitsweg sozusagen.
Muss schnell gehen bei
es
Ihnen,
muss, ja? Es müsste schnell gehen. Es müsste im Optimalfall schnell gehen.
Sie verwenden ja auch Neonröhren, ja, in speziellen Fällen.
Ja. Das war auch so ein Weg einfach aus dem Ausprobieren. Also Neonfarbe habe ich irgendwann angefangen halt mit reinzunehmen, weil mir hat das halt die normale Farbpalette nicht so diese Aggressivität irgendwie gegeben, die ich noch gesucht hatte. Heute ist es auch mittlerweile mehr irgendwie Standard, aber damals war das halt vor, keine Ahnung, 15 Jahren, wo ich damit angefangen habe, jetzt noch relativ neu so. Da kannte man es halt ja nur Neonfarben, keine Ahnung, von irgendeiner Kirmse-DJ-Werbung oder vom Krankenwagenfarbe oder so. Also das war ja so eine spezielle aggressive Farbe. Und so habe ich dann am Anfang angefangen, damit ich diese Aggressivität irgendwie so über die Neonfarben in die Bilder mit reinbekomme, über die Farbpalette dann erweitert. Und ja, und so ging das dann halt weiter auch mit den Neonleuchten dann irgendwann in die Bilder.
Ja, genau. Sie sagen jetzt ein Stichwort Aggressivität. Also mir ist aufgefallen, wenn ich Ihre Bilder ansehe, ich habe gedacht, dieser Mensch hat viel Wut in sich.
Ja, das stimmt schon. doch, habe ich schon. Also wenn ich ja, wie gesagt, also das ist ja auch, wie gesagt, ich bin ja da auch sehr aktiv dann beim Malen und so weiter und sehr auch sozusagen, das ist ja auch mein Ausgleich, wie auch der Sport sozusagen. Deswegen, das bringt mich ja dann auch wieder ein bisschen runter, das Arbeiten und auch der Sport. Deswegen brauche ich das ja beides auch so für mich als Ausgleich. Aber natürlich auch so als geistiger Ausgleich ist es ja auch dann so, je nachdem, was man halt für Gefühle gerade so hat. Und so kann man natürlich dann auch immer in die Bilder mit hineinbringen. Aber klar, manchmal habe ich auch so thematische Vorgaben, wo ich dann sozusagen einfach so ein Thema abarbeite. Da habe ich jetzt eher dann nicht so die emotionale Ebene vielleicht so dabei. Aber das ist halt, wie gesagt, von Bild zu Bild dann unterschiedlich, ja. Aber grundsätzlich mag ich das schon so, diese Aggression.
Mir ist noch etwas anderes aufgefallen, nämlich, dass viele Ihrer Bilder einen doppelbödigen Witz haben. Ob das nun die High Society ist, wo Sie statt eines Menschenkopfs einen Haikopf malen, oder auch die Rizinuspflanze, die aussieht, als ob sie auch Fleisch fressen könnte. Übrigens auch der Titel Ihrer Ausstellung hat Witz. Sie heißt Made in Heaven.
Ja, absolut, absolut. Also Witz spielt, unser Sarkasmus und so spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle bei mir. Aber halt auch Selbstironie. Ich verarsche mich dann halt ja auch selber sozusagen. Aber halt auch die ganzen teilweise schwierigen Themen versuche ich dann ja trotzdem nicht mit dem Zeigefinger anzugehen, sondern eben mit so einem Witz und Sarkasmus, dass man trotzdem, selbst wenn man schlimmere Themen hat, trotzdem mit einem gewissen Witz an die Sachen herangeht und jetzt nicht jeden da belehren will. Und dass es halt keine Propaganda ist gegen irgendwas oder ich bin gegen das und das und das, sondern dass man das eben verpackt und eben in verschiedenen Ebenen packt und dann eben auch über die Titel dann wieder nochmal eine Umdenkebene hat und nicht eben, okay, es ist der rote Hai, sondern nochmal ein Titel, der dann nochmal mehr Böden hat und so weiter und wie die Bilder ja auch haben und so. Deswegen, das finde ich schon ganz gut und wichtig, ja.
Noch eine Frage zum Schluss. Interessieren Sie sich für Film?
Absolut, ja, absolut.
Können Sie sich erinnern an den ersten Film, den Sie gesehen haben in Ihrem Leben als Kind?
Schwierig. Also, witzigerweise, meine Mutter ist sehr, sehr Horrorfilm und so Massenmörderfilme und so. Deswegen war ich schon früh habe ich schon früh 7 gesehen und, also war jetzt nicht der erste Film, aber so, der ist auf jeden Fall zum Beispiel hängen geblieben. 7, den gucke ich mir immer wieder auch gerne an. 7 und so, das war Mitte der 90er, war schon, wo ich so, keine Ahnung, 10, 12 war, war schon hart damals und hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen hart geprägt, ja. Das finde ich schon, war schon ein krasser Film damals. Also Teenie. Als Teenie war das schon ein harter Film. Der ist ganz schön dunkel gewesen, ja.
Ja. Marc Jung, vielen Dank.
Vielen Dank.
Falls Sie den Film nicht kennen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 7, Deutsch 7, ist ein Thriller mit Horrorelementen von David Fincher aus dem Jahr 1995 mit Morgan Freeman, Brad Pitt und Kevin Spacey. Sie hörten Forbidden Colors, gespielt von Till Brönner. Und wir kehren noch einmal zum Thema Kinder und Jugend zurück. Während des Fernsehkrimi-Festivals gibt es, wie schon erwähnt, 2 Vorstellungen für Schulen am Mittwoch und Donnerstagvormittag. In Wiesbaden sind Veranstaltungen für die Jugend seit Jahren eine feste Größe. Unter dem Stichwort Kino macht Schule, Filme für den Unterricht werden regelmäßig Filme im Caligari gezeigt. Verantwortlich dafür ist das Medienzentrum Wiesbaden. Frage an die Leiterin der Medienpädagogik, Maria Weyer. Interessieren sich die Schüler eigentlich für Krimis?
Wenn jetzt die ganz klassischen Produktionen gemeint sind, mit Tatort und Polizeiruf 110, dann würde ich sagen, die Älteren noch am ehesten, aber eher nicht. Wenn es jetzt um so Mystery-Geschichten geht, die man auf Netflix oder auf anderen Anbietern meistens in Form von Serien sehen kann, oder auch das True Crime ist ja auch so ein Format, was sehr viele junge Menschen interessiert, sowohl als Radioformat als auch als Serienformat zum Beispiel, dann würde ich sagen, ja, aber auch eher tatsächlich die etwas älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eher, so ab 20 aufwärts, würde ich sagen.
Ihr plant und verantwortet Kino macht Schule im Caligari. Welche Filme werden gezeigt? Vermutlich pädagogisch wertvolle. Oder wie ist die Auswahl?
Ja, pädagogisch wertvoll schon, aber auch so, dass ich zumindest annehme, dass sie auch die jungen Leute erreichen. Also immer wieder haben wir den Fall, dass die wirklich nach einer deutschen Produktion im Kinosessel sitzen und sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass es so gute deutsche Filme gibt. Weil natürlich das Gros der Filme, was, wenn sie ins Kino gehen, amerikanische Produktionen sind. Und das heißt, die kennen ganz oft gar nicht deutsche Filme zum Beispiel. Und das ist uns auch so ein Anliegen. Aber da müssen die Filme auch so sein, dass sie nicht zu anders sind von dem, was die jungen Leute kennen. Weil wenn sie zu sehr anders sind, können sie sich auch nicht drauf einlassen. Also da geht man immer so einen Mittelweg. Und da ist mir aber wichtig, dass nicht nur der Lehrer hinterher sagt, war pädagogisch wertvoll, sondern dass die Schülerinnen auch wirklich sagen, wow, das war ja echt ein richtig guter Film, kannte ich gar nicht.
Thematisch?
Thematisch. Girl Gang zum Beispiel berichtet auch von einer jungen Frau, 15-jährig, die Influencerin werden möchte und begleitet sie dokumentarisch auf dem Weg zu ihrem millionsten Follower, Followerin, wo dann am Ende sogar die ganze Familie einsteigt und dieser Tochter hilft.
Ich habe den gesehen, toller Film.
Ja, genau.
Was noch?
Also wir zeigen in der Regel Filme, die man jetzt klassischerweise im Deutschunterricht auch zeigen würde, also Goethe, Schiller oder auch die Geschichten von Franz, eine Nöstlinger-Verfilmung für die Kleineren. Dann schauen wir auch immer nach Filmen in der Originalsprache Englisch, Französisch und auch Spanisch. Was gibt es da für interessante Filme, wo man auch die Sprache über den Film gut mitlernen kann? Und natürlich schauen wir auch immer nach Filmen zum Thema Rassismus zum Beispiel oder auch zum Thema Klima. Also im Prinzip das, was aktuell einfach gerade wichtig ist und verhandelt wird.
Und das wird dann vor oder nachbereitet in der Schule?
Ja, also es gibt in der Regel zu diesen Filmen, die wir auswählen, auch Filmhefte. Das heißt, da sind immer Anregungen drin, was man vor dem Kinobesuch machen kann und sollte. Währenddessen manchmal sogar auch noch, dann kriegen die Schülerinnen manchmal sogar Aufgaben währenddessen. Und das meiste wird aber wohl im Nachgang passieren. Und wir haben auch, ich würde sagen, so zu 20% unserer Veranstaltungen Expertinnen da, die dann eben zu dem Thema eingeladen werden und mit den Schülerinnen reden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel neulich einen Drehbuchautor da von dem Film Der Pfad. Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch, wo die Schülerinnen auch gelernt haben, warum ist es im Buch so, dass es zwei Jungs sind, die die Hauptrolle spielen und im Film ein Junge und ein Mädchen. Und dann sagte der Drehbuchautor nur so, naja, wenn man im Jahr 2020 eine Geschichte erzählen will mit zwei Jungs, dann kriegt man unter Umständen gesagt, nee, nee, das geht aber so nicht. Das ist natürlich spannend, ne? Warum ist es auf einmal jetzt im Film anders, vom Geschlecht zum Beispiel.
Jetzt die Aktualität bei euch im Medienzentrum, das neue Studio. Wie sieht es aus? Was kann man jetzt darin tun, was vorher nicht möglich war? Zur Eröffnung kam Kulturdezernent Axel Imholz auf den fliegenden Teppich.
Ja, ich denke, wir haben mit dem Studio einiges zum Fliegen gebracht. Und da war natürlich Axel Imholz unter anderem auch eine wichtige Schlüsselfigur. Und technisch, glaube ich, lässt es wenig Wünsche übrig, außer vielleicht für die, die wirklich im ganz professionellen Studiobereich arbeiten. Die vermissen schon das eine und andere. Aber dieses Studio hier ist ja vorrangig für junge WiesbadenerInnen. Und die finden eigentlich sehr viel vor, vor allen Dingen eine ganz tolle Lichttechnik. An der Traverse hängen wirklich vier große Scheinwerfer, die das ganze Szenario gleichmäßig ausleuchten und kann eben so wirklich mit Licht sehr schön arbeiten, was ja zu Hause, also viele sind ja schon sehr gut ausgestattet daheim, aber sowas, die meisten haben das nicht.
Wieso sind die, wir sprechen jetzt von Kindern und Jugendlichen, ja, wieso sind die zu Hause so gut ausgestattet?
Ja, ich rede jetzt eher von Jugendlichen. Zumindest sagen wir mal, wenn die Eltern die finanziellen Mittel haben, dann taucht doch bei sehr vielen jungen Menschen der Wunsch auch auf, professionell auch schon ausgestattet zu sein. Sehr viele, auch gerade männliche. Dann gibt es natürlich auch noch die Ambitionierten, die selber etwas gestalten wollen. Vielleicht ein Podcast oder ein kleines Filmchen oder vielleicht erzähle ich auch einfach nur anderen, wie ich diese Computerspiele spiele und da möglichst schnell weiterkomme. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Format unter jungen Menschen, gerade eben männlichen. Bei den weiblichen, das ist jetzt ein bisschen klischeemäßig, aber es stimmt schon grob, da sind dann eher so die Schminktipps ganz weit vorne. Wie schminke ich mich so, dass ich wirklich mit jedem Wetter zurechtkomme und so weiter. Also von daher sind allein deswegen schon viele ziemlich gut ausgestattet.
Und die wollen alle Influencer werden, nehme ich an.
Sehr viele wollen das. Also je nach Studie, so jeder Dritte im bestimmten Alter träumen davon.
Wer darf es nutzen? Wann und wo? Mhm. Und mit Unterstützung oder ohne Unterstützung, wie läuft das denn ab?
Also es ist für junge Wiesbadenerinnen und Wiesbadener und das Alter haben wir jetzt auch mal eingegrenzt von 14 bis 26 Jahren. Also die können kommen und zwar haben wir dafür 3 Studiotage vorgesehen, weil die Idee auch ist, jetzt nicht verlängerte Schulprojekte hier umzusetzen, sondern wirklich ein Ort zu sein, wo junge Menschen etwas vorfinden, was sie kreativ mit Medien machen lässt.
Für wie viele Jugendliche habt ihr denn Platz im Jahr? Sag doch mal eine Zahl.
Also wir haben mal überlegt, ich glaube, mehr als 8, die gleichzeitig im Studio selber arbeiten, könnte schwierig werden. Wir haben aber noch Schnitträume, 4 Stück. Das heißt, 12 könnten wir gleichzeitig indoor gut beherbergen. Und wenn wir 3 Tage die Woche haben, vielleicht mal abzüglich der Ferien oder vielleicht gerade auch nicht. Wie viele Wochen hat denn das Jahr? 52? 52 mal 3, 150. Grob gerechnet 150 und dann mal 12. Wo sind wir denn dann?
Viele, viele. Kann jeder und jede kann das selbst ausrechnen. Ja, das also machen wir jetzt nicht.
Genau, das mache ich.
Müssen wir erst unseren Taschenrechner raus. Hier muss man nicht rechnen lernen oder Kopfrechnen üben, sondern soll Filme machen. Ja.
Oder wissen, wo der Online-Taschenrechner ist.
Sowas, genau. Und es kommen auch viele, die schon Ideen haben, was sie machen möchten, dass sie eine Geschichte erzählen möchten und das filmisch umsetzen.
Also beim Studio kann ich es ja jetzt noch nicht so ganz genau sagen. Da hatten wir jetzt im Prinzip 3 Produktionen. Das eine ist eine Gruppe von jungen Leuten, die sind politisch stark engagiert. Die machen für Fridays for Future einiges. Und die haben auch dafür eine Zusammenkunft, haben die auch so einen Podcast gemacht. Die haben dann schon ganz konkrete Ideen. Und dann hatten wir eine junge Frau, die wollte ihrem Freund eben quasi einen Song, einen selbst gesungenen Song schenken. Da kam ja dann das Video dazu. Und dann gab es nochmal eine Produktion, wo im Prinzip 2 Jungs einem Freund aus Neuseeland per Videografie einfach ein paar Sachen erzählen wollten. Und das haben die dann gemacht und haben das auch aufgenommen. Das ist jetzt eigentlich eher sowas, wo man sagen würde, naja, das ist ja so im privaten Rahmen. Aber das Interessante war, die haben dann irgendwann auch schon so ein bisschen angefangen zu philosophieren darüber, was einen guten Freund ausmacht, eine gute Freundin, wo wir gesagt haben, oh, das ist jetzt was, das könnte jetzt auch für die Allgemeinheit interessant sein, in dem Alter vielleicht.
Seht ihr als eure Aufgabe auch an, so eine Art, sagen wir mal, redaktionelle Betreuung?
Bei unserem Projekt Filmreif, da haben wir ja auch immer einen Filmprofi, den wir engagieren. Und der ist schon auch dazu da, mit den Kindern oder Jugendlichen zusammen zu gucken, okay, ihr wollt jetzt die und die Geschichte erzählen und ihr wollt, dass das Publikum diese Geschichte auch versteht und auch emotional beteiligt ist. Dann zum Beispiel ist es ja im Schnitt auch wichtig, dass die Anschlüsse passen, ne? Oder dass überhaupt, was weiß ich, die Richtung der Person, wenn die von links nach rechts geht, dass die nicht unterbrochen wird und der Zuschauer dann am Ende rausgeschmissen wird, also diese klassischen Filmfehler, dass darauf geachtet wird. Oder der Klassiker ist auch meistens, ja, das gelbe T-Shirt hat die Hauptperson eigentlich die ganze Zeit an. Die Geschichte spielt über 2 Tage. Und real im Film gibt es 5 verschiedene T-Shirts. So, ne, das sind ja diese Continuity-Fehler, sage ich mal. Da achten wir schon auch mit drauf. Und natürlich auch, wie erzähle ich die Geschichte allein von den Einstellungen her? Bin ich jetzt ständig in der Totalen, wo ich halt die Person mit ganz viel Umfeld sehe? Dann kann ich ja gar nicht in dem Gesicht lesen, die Gefühle, die die Person hat. Wobei bei Spielfilmen ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn die Kinder dann spielen sollen. Ist ja auch nicht immer so einfach, ne? Dann sagen wir auch schon mal, naja, du musst jetzt vielleicht gar nicht unbedingt einen bestimmten Gesichtsausdruck machen, sondern wir machen dann auch eine bestimmte Musik darunter. Du schaust einfach aus diesem Busfenster raus, ne? Und draußen regnet es vielleicht noch. Dann filmen wir das so, machen ein bisschen traurige Musik und dann ist es schon einfach traurig, ohne dass man traurig spielen muss im Gesicht. Aber das, ja doch, also darauf achten wir schon. Hier im Studio ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir ja da nicht den Anspruch haben, dass ein Kurzspielfilm gemacht wird. Das heißt, hier sind wir offener. Hier kann man ja Audioproduktionen machen, man kann fotografieren, man kann Bildergeschichten erzählen. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten im Studio sind einfach viel größer. Und da haben wir nicht so ganz klare Vorstellungen, was jetzt die Kurzspielfilme angeht von dem Projekt Filmreif. Da sind wir schon ein bisschen anders aufgestellt, weil wir das auch schon sehr lange machen. Und weil wir auch mit den Filmen, die fertig sind, auf so Nachwuchsfilmfestivals oft fahren. Also erstmal die Filme dahin schicken. Wenn wir dann eingeladen werden, dann werden ja auch die Macherinnen eingeladen. Und dann wird auch nochmal offenbar, okay, es kommt gar nicht beim Publikum so an, wie ich das gewollt habe. Und dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, mit diesen Filmemacherinnen genauer darüber zu reden, woran lag das denn jetzt?
Ja, die Kinder und Jugendlichen sollen nicht nur sehen lernen, indem sie zuschauen, sondern selbst machen. Und ihre Filme dürfen sie dann auch zeigen. Du hast es schon gesagt, also Filmreif. Es wird bei Excount gezeigt. Und dann gibt es den Wiesbadener Jugendfilmwettbewerb. Mhm. Da seid ihr auch beteiligt. Mhm. Und YouTube auch?
Ja, also alle unsere Produktionen sind auch auf YouTube, auf unserem Kanal auffindbar. Und wir schicken auch, also ich würde sagen, wir schicken ungefähr bundesweit auf 15 Nachwuchsfilmfestivals ein und die Hälfte lädt uns dann ein und da läuft dann der Film. Und wenn wir dann noch Glück haben, dann kriegen manche Filme auch ein paar Auszeichnungen.
Wenn du das jetzt mal überblickst, also diese vielen Jahre, in denen ihr diese Arbeit schon macht, hast du Kenntnis darüber, wie viel von denen, die hier etwas gelernt haben bei euch, angefüttert worden sind und dann einen Studiengang absolviert haben, also Film, Fernsehen, Medien, was auch immer?
Ja, ich würde jetzt natürlich gerne sagen, das sind 20%. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau und ich glaube, es sind auch eher weniger. Aber wir kennen natürlich einige, die wirklich mit 10 Jahren im Rahmen des Osterferienprogramms dann mitgemacht haben bei Filmreif und wirklich heute dann in Mainz zeitbasierte Medien studieren, eigentlich aber weiter wollen, zum Beispiel schon im Kopf haben, irgendwann in Babelsberg zu landen.
Maria Weyer, vielen Dank. Ob die jungen Kinoenthusiasten einmal nach Babelsberg kommen werden, wissen wir nicht. Aber dass sie sehen lernen, Filme verstehen lernen und sich in dem Medium ausprobieren können, mit Spaß und vielleicht auch Leidenschaft, das ermöglicht ihnen das Medienzentrum Wiesbaden. Von Leidenschaft ist auch im folgenden Fall die Rede. Die beiden jungen Wiesbadener Cellisten Leo Stoll und Elias Haut haben vor gar nicht langer Zeit ihre erste CD gemacht. Hier ein Titel daraus, Smells Like Teen Spirit. Zum Fernsehkrimi-Festival gehört seit ein paar Jahren die Verleihung des Ehrenpreises an einen Star der Krimi-Kunst. Diesjähriger Preisträger ist Alexander Held, den Wiesbadener Filmfreunden bestens bekannt aus dem unvergleichlichen hessischen Tatort Im Schmerz geboren mit Ulrich Tukur und Ulrich Mattes. Alexander Held spielte den Erzähler, der ein Faible für Shakespeare hat. Jetzt bekam Held den Ehrenpreis für seine Rolle als Hauptkommissar Schaller in der Reihe München Mord.
Alexander Held, also zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis.
Vielen Dank.
Sie haben ihn bekommen für Ihre Darstellung des Ludwig Schaller in München Mord. Viele denken, Ludwig Schaller wäre verrückt. Dabei hat er nur die induktive Methode beim FBI gelernt, mit der er sich in die Lage des Opfers oder des Täters versetzt. Was haben Sie gedacht, nachdem Sie das erste Drehbuch von Alexander Adolf, Wir sind die Neuen, gelesen hatten?
Das kommt mir bekannt vor, sich hineinzuversetzen in andere Figuren, weil ich letztlich am Theater ja lange Zeit nichts anderes gemacht habe. Ich habe Charaktere gespielt, die so weit entfernt von mir persönlich sind und musste mich wirklich da hineinarbeiten. Später im Film bzw. auch Fernsehen war das nicht anders. Ich habe ja unglaublich viele, es waren ja so ziemlich alle Kommissare und später auch Kommissarinnen hinter mir her. Und das hatte mit meinem Privatleben nichts zu tun, sondern mit diesen Figuren, die ich eben zu spielen hatte. Und das waren eben Charaktere, die sehr weit entfernt von mir waren. Und dann überzeugend solche Charaktere rüberzubringen, das war die Aufgabe, die sich mir gestellt hat.
Wir, die wir Fans von Ihnen sind, kennen Sie ja auch in diversen Rollen und wir können das ja prima nachvollziehen. Aber nochmal die Frage, als Sie das Drehbuch gelesen haben, das erste von Alexander Adolf, was haben Sie da gedacht, als Sie diese Figur Ludwig Schaller wahrgenommen haben? War der verrückt?
Meines Erachtens nicht.
Schauspieler überlegen sich ja oft eine Biografie ihrer Figur. Haben Sie das auch gemacht?
Nein, ich habe mich eingelesen und dann hineingedacht in diese Figur. Was sieht er? Wie kommt er dazu? Und war immer wieder aufs Neue überrascht und habe versucht, das dann auch in meiner Arbeit umzusetzen.
Warum, meinen Sie, wird er für verrückt gehalten?
Ja, weil er nicht so agiert, wie man das so im Allgemeinen von Kommissaren kennt. Er erklärt nicht, sondern es erklärt sich. Und das, so scheint es, macht den Leuten auch durchaus Freude.
Schaller wirkt melancholisch. Er kennt offenbar das Leben. Für mich hat er auch etwas milde Anarchistisches. Würden Sie dem zustimmen? Was charakterisiert ihn?
Er ist jedenfalls kein Spießer, ne? Auch wenn er an seiner Gelbwurst festhält. Aber die hat er wahrscheinlich schon als Kind bekommen. Und ein wenig, ja, kindliche Natur. Kinder, die ja auch sich in eine Fantasiewelt begeben können, ist auch bei Schaller immer noch durchaus möglich. Und deshalb ja, finde ich diese Figur einfach sehr reizvoll zu spielen.
Wenn ich sage, für mich hat er etwas Anarchistisches in milder Form, würden Sie das auch so sehen?
Oder? Nein.
Nein?
Nein, das sehe ich jetzt nicht so. Weil das kann man nur, sage ich mal, diplomatisch aus einer wohlsituierten Situation heraus so beurteilen.
Das ist die höhere Ebene der Anarchie.
So kann man das formulieren.
Was denkt Schaller? Sie sagten einmal, Sie wollten die richtigen Gedanken den Zuschauern rüberbringen. Können Sie das erläutern, was Sie damit meinen? Also im Fall von Schaller, welche richtigen Gedanken sind das?
Das hängt von Fall zu Fall. Das variiert ja. permanent. Und das macht sie auch interessant, dass er immer wieder völlig neue Aspekte ins Spiel bringt, durch seine Gedankenkraft und Gedankenwelt. Und deshalb kann man das, und ich schon gleich gar nicht, in einem Satz beantworten.
In Stralsund spielen Sie ebenfalls einen Kriminalhauptkommissar. Er erscheint als versehrter Mensch, nicht erst nach seinem Unfall.
Also dann kann ich Ihnen meine Sicht der Dinge sagen, dass er auch körperlich versehrt ist, nun schon seit etlichen Jahren, hängt sehr vermutlich mit der Versehrtheit zusammen, weil er auch wirklich kein Risiko scheute und deshalb in eine Sprengfalle gelaufen ist. Und so kam es ja zu dieser Prothese. Hat nichts daran geändert, dass er unbedingt nach wie vor seinen Weg, und im Gegenteil zu Schaller ist er vielleicht wirklich der immer den kürzesten und den geraden Weg gehen will, um etwas zu erzwingen. Ne? Das gelingt natürlich auch nicht immer, ist ja klar. Also muss er noch ein wenig die Zügel umso mehr anziehen. Und das ist schon eine ganz andere Figur eben als der Schaller, ist klar. Aber das macht es ja auch interessant aber für mich. Aber ich fing ja eben, was meinen Seitenwechsel betraf, ja, vom Gangster zum Kommissar, ja, war ja eben der Karl Hiddel, der in Stralsund ermittelt, ja, das ist der erste Versuch meinerseits. Ja.
Er ist auch ein Melancholiker.
Aber ich würde das nie zugeben.
In Wiesbaden waren Sie schon zu Gast. Der Tatort Im Schmerz geboren galt damals als haushoher Favorit, hatte schon viele Preise gewonnen, aber ging ausgerechnet beim Fernsehkrimi-Festival leer aus. Das hat viele Zuschauer empört. Sie spielten in dem Film mit Ulrich Tukur und Ulrich Mattes den Erzähler, einen Kriminellen mit einer Leidenschaft für Shakespeare. War der Film auch ein Highlight für Sie persönlich?
Ja, absolut. Weil es sind ja fast zwei Figuren, ja, die ich da zu spielen habe. Eben der Erzähler und dann eben dieser, ja, Schurke, um es mal so zu sagen. Und das war schon, und das auch noch in einem Zusammenhang, wie man ihn selten in einem deutschen Fernsehkrimi sieht. Ja, das war schon spannend. Ja.
War es für Sie einer der schönsten?
Eine der überraschendsten Aufgaben, ja.
Es gibt zu wenige Überraschungen dieser Art.
Stimmt, ja. Da haben Sie recht. Und ich fürchte, die werden immer seltener.
Jetzt also in Wiesbaden beim 19. Fernsehkrimi-Festival den Ehrenpreis. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Held, und vielen Dank.
Ja, ich danke. Ich fühle mich auch geehrt, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Hinweis, dass Sie die Gespräche nachhören können auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und da Ella Fitzgerald zu den Sängerinnen zählt, die Alexander Held gern hört, spielen wir jetzt zum guten Schluss It's a Lovely Day Today.